dass er arbeitet. Der Vater herrscht, der Krieger kämpft, der Schmied arbeitet. Und zusammen stellen sie all das dar, was einen Mann rechtschaffen macht. So wie der Schmied ein Aspekt der Gottheit ist, kann man den Schuster als einen Aspekt des Schmiedes betrachten. Und der hat meine Gebete erhört und meine Füße heilen lassen.
Die Götter sind gut, meinte Sir Hyde trocken. Doch weshalb habt ihr sie belästigt, obwohl ihr doch einfach nur eure Schuhe hättet behalten können?
Barfuß zu gehen war meine Buße. Auch heilige Septone können sündigen. Und mein Fleisch war schwach. Ich war jung und stand gut im Safte, und die Mädchen... Ein Septon kann bald so stattlich erscheinen wie ein Prinz, wenn er der einzige Mann ist, der je die Welt außerhalb des Dorfes gesehen hat. Ich habe für sie aus dem siebenzackigen Stern rezitiert. Das Buch der Jungfrau hat am besten gewirkt. Oh, ich war ein verdorbener Mann, ehe ich meine Schuhe weggeworfen habe. Wenn ich an all die Mädchen denke, denen ich die Jungfräulichkeit geraubt habe, schäme ich mich zutiefst.
Brienne rutschte unbehaglich im Sattel hin und her und dachte an das Lager unter den Mauern von Highgarden und an die Wette, die Sir Heil und die anderen abgeschlossen hatten, und in der es darum gegangen war, wer sie zuerst ins Bett bekommen würde.
»Wir suchen nach einer Jungfrau«, vertraute Podrick Payne ihm an, »einem hochgeborenen Mädchen von 13 mit kastanienfarbenem Haar.«
»Ich hatte es so verstanden, als würdet ihr Geächtete suchen.«
»Die auch«,
räumte Podrick ein.
»Die meisten Reisenden tun alles, um solchen Männern aus dem Weg zu gehen«, sagte Septon Meribald. »Und ihr wollt sie ausfindig machen?«
»Uns geht es vor allem um einen bestimmten Geächteten«, sagte Brienne. »Um den Bluthund.«
»Das hat mir Sir Heil bereits erzählt. Mögen die Sieben euch beschützen, Kind. Es heißt, er hinterlässt eine Spur aus geschlachteten Säuglingen und geschändeten Jungfrauen. Der irre Hund von Saltpans, so nennt man ihn neuerdings. Was will ein guter Mensch von einem solchen Wesen?«
»Die Jungfrau, von der Podrick gesprochen hat, könnte bei ihm sein.«
»Wirklich? Dann müssen wir für das arme Mädchen beten.«
»Und für mich«, dachte Brienne, »für mich müssen wir ebenfalls beten. Bitte das alte Weib, es möge die Lampe heben und mich zu Lady Sansa führen, und den Krieger, er möge meinem Arm die Kraft verleihen, sie zu beschützen.« Das sprach sie nicht laut aus, nicht, solange Heilhand es hören und sie wegen weiblicher Schwächen verspotten könnte. Da Septon Meribald zu Fuß ging und sein Esel eine solch schwere Last trug, kamen sie nur langsam voran. Sie hatten sich nicht für die Hauptstraße nach Westen entschieden, die Straße, auf der Brienne einst mit Sir James geritten war, als sie aus der anderen Richtung kamen und Maidenpool geplündert und voller Leichen vorgefunden hatten. Stattdessen waren sie nach Nordwesten aufgebrochen und folgten der Küste der Bay of Crabs auf einem gewundenen Pfad, der so klein war, dass er nicht einmal auf Sir Hyles wertvoller Schafshautkarte eingezeichnet war. Die steilen Hügel, schwarzen Moore und Kiefernwälder von Cracklow Point suchte man auf dieser Seite von Maidenpool jedoch vergeblich. Das Land, durch das sie reisten, bestand aus feuchten Niederungen, einer Wildnis aus Sanddünen und Salzmarschen unter der riesigen Kuppel des blaugrauen Himmels. Kein Land hätte sich mehr von Tart mit seinen Bergen und Wasserfällen, seinen Hochwiesen und schattigen Tälern unterscheiden können, und doch hatte auch diese Landschaft ihre Schönheiten, dachte Brienne. Sie überquerten dutzende träger Bäche, in denen es von Fröschen und Heimchen wimmelte, beobachteten Seeschwalben, die hoch über der Bucht segelten, hörten Uferläufer aus den Dünen rufen. Einmal kreuzte ein Fuchs ihren Weg, woraufhin Meribalds Hund wild zu bellen begann. Und sie stießen auch auf Menschen. Manche wohnten im Schilf in Häusern aus Lehm und Stroh, andere fischten in der Bucht, in Booten aus Leder überzogenem Flechtwerk, und hatten ihre Hütten auf wackeligen Holzpfählen über den Dünen errichtet. Die meisten schienen allein zu leben, fern jeglicher menschlicher Behausung, abgesehen von ihrer eigenen.
Zum größten Teil handelte es sich offensichtlich um scheues Volk, doch gegen Mittag schlug der Hund wieder an, und drei Frauen traten aus dem Schilf und reichten Meribald einen Weidenkorb mit Muscheln. Er bedankte sich im Gegenzug mit einer Orange für jede, obwohl Muscheln hier so gewöhnlich waren wie Schlamm, während Orangen selten und teuer waren. Eine der Frauen war sehr alt, eine hochschwanger und eine ein junges Ding, frisch und hübsch wie eine Blume im Frühling. Als Meribald sie beiseite nahm, damit sie ihre Sünden beichten konnten, kicherte Sir Heil und sagte,
»Anscheinend sind die Götter unter uns, zumindest die Jungfrau, die Mutter und das alte Weib.«
Podrick schaute so erstaunt drein, dass Brienne ihm erklären musste, dass dem nicht so war und es sich nur um drei Frauen aus der Marsch handelte. Als sie schließlich ihre Reise fortsetzten, wandte sie sich an den Septon.
»Diese Menschen leben kaum einen Tagesritt von Maidenpool entfernt, und trotzdem hat es hier keine Kämpfe gegeben.«
»Hier gibt es wenig, um das es sich lohnen würde, zu kämpfen, Milady. Ihre Schätze sind Muscheln und Steine und Lederboote. Ihre besten Waffen Messer aus verrostetem Eisen. Sie werden geboren, sie leben, sie lieben, sie sterben. Dass Lord Mouton ihr Land regiert, wissen sie. Doch die wenigsten haben ihn je zu Gesicht bekommen. Und River Run und King's Landing sind nur Namen für sie.«
»Dennoch kennen sie die Götter«, meinte Brienne. »Das ist euer Werk, nehme ich an. Wie lange wandert ihr schon durch die Flusslande?«
»Bald werden es 40 Jahre sein«,
antwortete der Septon, und sein Hund bellte laut.
»Von Maidenpool nach Maidenpool dauern meine Runden oft ein halbes Jahr, manchmal länger. Aber ich möchte nicht behaupten, den Trident zu kennen. Die Burgen der großen Lords sehe ich nur aus der Ferne. Dafür kenne ich die Marktflecken und die kleinen Kastelle, die Dörfer, die zu klein sind, um einen Namen zu haben, die Hecken und Hügel, die Bäche, aus denen ein durstiger Mann trinken kann, und die Höhlen, in denen er Schutz findet. Und die Straßen, welche das Volk benutzt, die verschlungenen, schlammigen Pfade, die auf keiner Pergamentkarte auftauchen, die kenne ich.